Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Es ist mal wieder Zeit, die Euroscheine werden gezückt, die Münzen gezählt und passend zu einem neuen Oberthema erneut Spiele eingekauft, die uns da vor die, ich sag mal, Einkaufsflinte gelaufen sind, Fragezeichen. Naja, herzlich willkommen, Rainer Siegel.
Hallo Tom, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, die Einkaufsflinte. Ja, so kommt ein bisschen, so kommt Jagen und Sammeln zurück ins Konsumentenleben des 21. Jahrhunderts. Ja, ja, genau. Aber wir haben ein bisschen Spezialregeln diesmal.
Ja, bevor wir zu den Regeln kommen, muss ich was kurz noch zum Thema sagen. Oh, von den Spezialregeln weiß ich übrigens noch gar nichts. Da werden wir alle gleich gemeinsam was Neues erfahren. Da habe ich noch nichts von gehört. Das ist eine neue Information, Rainer. Kommen wir gleich dazu. Vorher Thema Pendlerspiele. 500.000 Hörerinnen und Hörer da draußen, die ja regulär diese Steady-Folgen verfolgen, werden sich fragen, oh interessant, wie kommt er denn auf dieses Thema? Und eine Person in der Nähe von Köln namens Alex wird jetzt hier diesen Titel sehen und sich denken, nein, er hat sich's zu Herzen genommen. Denn, ich habe nochmal geguckt, im März diesen Jahres, oh Gott, ja doch, dieses Jahr, um Gottes Willen, das wäre jetzt peinlich gewesen, im März diesen Jahres, 2024, hat mir der liebe Alex aus der Nähe von Köln eine Mail geschrieben und erzählt, dass er Pendler sei, viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringt und deswegen mal richtig Bock hätte auf so eine kleine Spielempfehlungsfolge hier im Rahmen von Okay Cool kauft ein, die sich eben drehen um dieses Thema Pendlerspiele, also Spiele, die in unseren Augen gut geeignet wäre für Menschen, die jeden Tag mehrere Stunden womöglich sogar in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen, auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit wieder zurück nach Hause. Und diese Menschen da draußen, dem widmen wir heute diese Folge. Toll.
Ja, also ich habe das alles total anders verstanden. Nein, also das Thema, also wir könnten es ja erweitern, es ist ja, das Thema ist Mobilität in gewisser Weise, so habe ich zumindest aufgefasst. Ja, ja. Und die Spezialregeln, von denen ich vorher gesprochen habe, wir haben uns ja darauf geeinigt, lieber Tom, ich hoffe, du sagst jetzt nicht was anderes, dass wir uns eben auf Handyspiele konzentrieren, also Smartphone-Games ja, hauptsächlich. Ich glaube, das haben ja beide eingehalten, oder? Ja. Also kannst nicht sagen, dass du nichts davon gewusst hast. Und das nächste ist, weil Smartphone-Games eigenen Gesetzen folgen, dass wir eben diesmal nicht 20 Euro auf den Kopf hauen, sondern nur 10 Euro. Ansonsten hätten wir da ja riesige Mengen gehabt. Haben wir geglaubt, ja, ist aber dann doch nicht so geworden.
Völlig richtig. Gut, dass du darauf hinweist. Ich habe das schon wieder vergessen, dass das Spezialregeln waren, weil die haben sich irgendwie für mich da, aber du hast vollkommen recht. Ja. Gut, dass du es mal gesagt hast. Heute, ich glaube, ich werde nicht mal an die 10 Euro rankommen. Es ist ja da draußen gar nicht mal so einfach, also die 10 Euro zu erreichen mit Mobile Games. Es gibt eine ganze Menge von Spielen, die zumindest gratis zu kaufen sind und dann irgendwie Ingame-Käufe oder sowas haben. Ich komme da gar nicht ran. Also heute haben wir tatsächlich eine Folge, trotz runtergesetztem Gesamtbudget von jeweils 10 Euro, an die komme ich zumindest nicht mal annähernd dran. Ich weiß gar nicht, wie ist es denn bei dir?
Ja. Ich bereue ein bisschen, die Spezialregeln irgendwie hier schon gleich als Erster auf den Tisch gehauen zu haben, weil ja, diesmal bin ich der ein bisschen die Regeln bricht. Aber ich werde das gleich später noch genauer erzählen. Ich habe geglaubt, ich bin im Rahmen zumindest fast und habe wirklich kurz vor der Sendung, bevor wir aufgenommen haben, bin ich draufgekommen, dass es doch nicht ganz so ist, aber ja, ich erzähle es dann später nochmal. Wie ist es denn letztes Mal ausgegangen? Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst ja, hier geht es ja um beinharten Schwanzvergleich, kann man sagen.
Das ist vollkommen falsch, aber wir reden trotzdem drüber. Vollkommen richtig. Wir haben letzte Folge gesprochen, das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Viel passiert in der Zwischenzeit. Erschienen ist sie am 1. März, für alle, die es nachhören wollen, über Spiele, die irgendwie zum Thema Trennung passen. Und da haben wir eine Abstimmung, wie immer, wieder ausgerufen. Das heißt, auch heute wird es so sein, ihr da draußen könnt nach der Folge abstimmen, in einer Abstimmung, die in der Folgenbeschreibung verlinkt ist, darüber, welcher Einkaufswagen euch am besten gefallen hat. Wir führen eine ewige Bestenliste, beziehungsweise hatten das eigentlich vor. Dann hat sie eine Tendenz ergeben und habe ich weinend gesagt, komm Rainer, lass das, ich will nicht jede Folge da gedemütigt werden. Naja, trotzdem punktuell schauen wir mal rein. Also, die Ergebnisse der letzten Abstimmung verteilen sich auf einmal 75,9 und auf einmal 24,1%. Also, die große Frage wird natürlich jetzt sein, wem gehört welcher Prozentwert? Ich löse es direkt mal auf. Die 24,1, die, je nachdem welches mathematische System man verwendet, durchaus auch mehr ist als 75,9, die gehören zu mir. Also, Rainer hat mal wieder die Masse da draußen von sich begeistern können.
Ja, dann habe ich gleich weniger schlechtes Gewissen, diesmal so über die Stränge zu schlagen, dass mir wahrscheinlich so diesmal setze ich mir die Eselsmütze auf und die, ich glaube, zu Recht.
Ja, also da ist es wieder passiert. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich gucke hier gerade nochmal über die Spiele. Das waren so wunderschöne, die ich da rausgesucht habe. Ja, ich vermute immer noch, dass du mehrere einfach Google Doc Accounts hast und da immer dich dann nachts um zwei reinsetzt und sagst so, und jetzt werden wir mal schön.
Ja, ich besteche alle, ja. Alle, die für mich stimmen. Ups, ich habe es ja ausgeplaudert. Entschuldigung.
Ja, sehr gut. Ja. Naja, also Pendlerspiele. Bevor wir zu den Spielen kommen, Reinhard, ich weiß, du brennst da immer dann direkt darauf, deinen Einkaufswagen hier auf die Bühne zu schieben. Möchte ich dich nochmal kurz zurückhalten, weil, wie immer, ist das wieder eine Gelegenheit für mich, nonchalant dich besser kennenzulernen. Und zwar, ich möchte wissen von dir, Pendeln im Berufsleben, ist das überhaupt etwas, wo du persönliche Erfahrungen gesammelt hast? Oder guckst du da drauf und sagst du, nein, ich kam auf die Welt, direkt Steuernummer beim Finanzamt bekommen und war selbstständig für immer, ich habe noch nie einen Arbeitsplatz besucht?
Na, fast so. Es ist fast so, sagen wir mal so. Echt? Weil ich bin eben wirklich als Selbstständiger, ich pendle ja nirgends hin. Das heißt, ich habe wirklich relativ wenige Wege, die ich in öffentlichen Verkehrsmitteln zurückbringen muss. Und das war eigentlich auch zuvor schon ähnlich, weil ich hatte eine Schule in meiner Schulzeit, da konnte ich mit dem Rad hinfahren, beziehungsweise sogar zu Fuß hingehen. Ich habe wenig Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht, muss ich sagen, um irgendwo hin zu pendeln. Das ist ein bisschen schade auch gewisserweise, weil nicht, dass mir jetzt das Pendeln so abgehen würde. Also ich beneide ja keinen, der wirklich da gezwungen ist, in der Woche, keine Ahnung, da stundenlange Wege auf sich zu nehmen. Aber gibt durchaus Rezeptionsmöglichkeiten. Man kann Podcasts hören, man kann Musik hören, man kann lesen. Also vor allem, wenn man nicht selbst mit dem Auto fahren muss. Ja, dafür ist wirklich das Smartphone wahrscheinlich so das Wunderding. Also seitdem macht es mir auch nie mehr was aus. Ich muss ein bisschen pendeln. Ja, jede Woche einmal oder so fahre ich zum ORF und wieder zurück. Und da verbringe ich, wie die meisten anderen auch, in den öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich die Zeit mit auf dem Bildschirm starren und das eine oder andere machen. Aber ich gebe zu, ich habe wenig gespielt in diesen Zeiten immer. Ich habe immer eher so recherchiert oder gelesen oder Musik gehört oder so. Aber ja, ich glaube, trotzdem zwei Spiele mitgenommen, die sich, glaube ich, dafür recht gut eignen, würde ich sagen.
Toll. Ich habe auch mal für mich nachgedacht, also in Schulzeiten tatsächlich, war das ja noch zu einer Zeit, da gab es noch gar nicht die Möglichkeit, mit dem Handy irgendwelche großartigen Spiele zu spielen. Da hatte ich nicht mal eins. Es gab auch noch nicht die Technologie dafür. Stattdessen habe ich das Spiel gespielt, was ich letztens in einem Instagram Reel gesehen habe, dass das offenbar vielen anderen Kindern auch so ging. Und zwar, ich habe dieses Spiel mit dem unsichtbaren Mann gespielt. Das klingt jetzt, das muss ich kurz erklären. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Man sitzt da am Fenster, ne, vom Schulbus zum Beispiel. Oh, jetzt bin ich auch gespannt, ob du das kennst, Rainer. Und man sitzt dann da so und guckt aus dem Fenster und stellt sich vor, ein kleines Figürlein, das quasi wie bei so einem Endless Runner, würde man heute sagen, über Gegenstände drüber springen und rennen muss, die da draußen am Bus vorbeifliegen und versuchen muss, quasi auf Höhe mit dem Bus zu bleiben. Und das ist natürlich alles in der Fantasie. Man stellt sich das ja einfach vor, aber das war mein Zeitvertreib auf dem Schulweg. Also ist das, wie klingt das jetzt in deinen Ohren? Vertraut oder rufst du die Polizei?
Nee, ich glaube, das macht jeder. Ich glaube, das machen sogar die Hunde, wenn sie aus dem Fenster schauen beim Autofahren oder so. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich automatisch so, wenn die Landschaft vorbeizieht, dass man sich irgendwie hier eine Möglichkeit überlegt, ja, wie die Landschaft denn ansonsten zu überwinden wäre, ja, kommt mir total normal vor. Dom, mach dir keine Sorgen, wir sind alle normal hier.
Sehr schön. Dann tatsächlich später im Berufsleben gab es einen Pendelweg für mich und zwar, da habe ich gearbeitet, also habe ich schon in Berlin gelebt und habe dann gearbeitet bei GamePro und das war noch weit vor der Pandemie. Das heißt, wenn man da Homeoffice als Vorschlag erwähnt hat, wurde nachgefragt, ja, bist du krank oder warum würdest du von daheim gerne arbeiten? Das war so der Austausch auf dieser Ebene und deswegen musste man da jeden Tag ins Büro und das war tatsächlich, ich kann es bis heute nicht glauben, aber die Begeisterung trug einen da rein, einfach, also ein Hinweg oder ein Rückweg, knapp eine Stunde. Boah, eine Stunde cool. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin. Ich musste, glaube ich, um 5.30 Uhr aufstehen, um frühs erstmal genug Kaffee in mich reinzukriegen, um dann irgendwie um 7 diesen Weg oder so anzufahren. Das war schon schlimm. Und auf dem Rückweg nochmal genau das Gleiche. Und da habe ich aber auch keine Pendelspiele gespielt, weil da war ich völlig fertig. Also frühs viel zu müde für irgendwas. Bin auch regelmäßig in der Bahn eingenickt. Und auf dem Rückweg habe ich einfach nur über mein Leben nachgedacht. Da war ich echt so, okay, ist das...
Das hat dann zur Kündigung und zur Selbstständigkeit geführt.
Quasi, ein oder? Baustein in dieser wackeligen Pyramide. Ja. Genau, deswegen, ich habe nie so wirklich klassisch Pendelspiele gespielt, aber wir beide, ne, sind ja Empathiemonster, hält uns nichts davon ab, uns einfach in diese Situation hineinzuversetzen und uns vorzustellen, so habe ich es zumindest gemacht, was würde ich denn spielen, wenn ich heute noch pendeln würde und auch wirklich Zeit und Muse dafür hätte? Und vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, es klang schon an, du hast das ein bisschen gedehnt, dieses Thema heute.
Ja, also ich habe es natürlich schon so verstanden, wie du gesagt hast, aber ich habe auch, ich habe deine Fleißaufgabe angehängt, ich habe mir gedacht, das sind Spiele, die im weitesten Sinne auch mit Mobilität selbst etwas zu tun haben. Sprich Spiele, in denen man sich bewegt, in denen man Distanzen zurücklegen muss etc. Ja, das ist halt die Extrameile, die ich da gegangen bin.
Da geiert er wieder auf die Abstimmung. Ich fasse es nicht, es ist unglaublich. Ja, die Frage ist nun, Rainer, was machen wir, um deinen Husten zu schonen? Willst du anfangen oder willst du erst Kraft sammeln und dann lege ich zuerst los?
Ich kann, wenn du magst, ich fange gerne an, wenn du magst. Dann halte ich mich ein bisschen kürzer auch, das ist eh besser, weil wir haben ja nämlich ein kleiner Teaser noch vorher. Wir haben tatsächlich etwas gefunden, worauf wir uns beide geeinigt haben, richtig, das aber witzigerweise einfach rausfällt, ja, weil wir es nicht nehmen können, wegen unserer Spezialregeln. Das machen wir am Schluss gemeinsam, würde ich sagen. Ja. Ich fange einfach mal an mit meinen zwei Spielen und dann machst du, oder?
Gerne.
Okay, ich habe vorher schon gesagt, ich habe ein bisschen geschummelt diesmal, weil ich habe zwei Spiele. Wir haben gesagt, eben wir machen das Ganze eben als Mobile Games, diesmal nur Mobile Games Special. Und ob ihr das wisst oder nicht, es ist gar nicht so trivial rauszufinden, was so ein Spiel kostet, wenn man es mal gekauft hat, auf Android zumindest. Ja. Denn man muss wirklich Browser wechseln, man kann nicht im Chrome nachsehen, wenn man eingeloggt ist, weil er dann sagt, ja, du hast das Spiel ja schon gekauft, willst du es nochmal kaufen für irgendein Gerät? Nein, das geht nicht mal. Man findet es nur raus, wenn man wechselt. Und in diesem Herumwechseln habe ich tatsächlich einen kleinen Rechenfehler begangen, denn ich dachte mir, das erste meiner Spiele koste 5 Euro und das zweite koste 6 Euro. Und habe ich gedacht, okay, 1 Euro drüber ist okay. Nur habe ich heute, bevor ich zur Aufnahme geschritten bin, nochmal nachgesehen und gedacht, naja, was kostet das Ding denn jetzt auf iOS, weil ich auf Android gekauft eben? Da kostet eins meiner Spiele tatsächlich plötzlich 12 Euro und ich denke mir, wie gibt's das, dass das auf Android so billig ist? Und ich komme drauf, die 5 Euro, das war eine Aktion oder ist eine Aktion, die es noch gibt. Das heißt, ich bin total drüber, wenn man auf iOS ist und wenn die Aktion aus ist, bin ich auch drüber. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich euch ganz lieb um Vergebung bitte und wenn ich euch diese Spiele vorlege, dann seid ihr vielleicht einfach gewillt, auch mir das zu verzeihen. Und ja, ich klimpere jetzt mit den Augen, das hört ihr hier nicht so. Ja, es geht um zwei Spiele. Eines heißt Death Road to Canada. Das ist eben das, das eben diese Preisverwirrung hatte. Kostet momentan auf Android 4,49 Euro. Das ist es sowas von hundertprozentig wert. Auf iOS, wie gesagt, ist es doppelt so teuer. Und wenn die Aktion aus ist, kostet es auch eben, ja, glaube ich, fast 15 Euro oder so. Egal, ich behaupte einmal, es kostet 5 Euro. Das zweite Spiel ist After Place und das kostet eben 6 Euro irgendwas. So, ich bin drüber, ich gebe es zu. Ja, falls mich das von vornherein disqualifiziert, dann gehe ich jetzt. Soll ich weiterreden?
Das war übrigens, um das kurz einzuwerfen, auch der Grund habe ich jetzt rekonstruieren können, warum ich dieses eine Spiel, das wir dann zuletzt noch gemeinsam vorstellen werden heute, mit reingenommen habe, weil ich dachte, ja, mega geil, ist ja gratis, stellt sich ja raus. Ja. Nein, ich trottel. Ja. Ihr habt das
es ja ist schon nicht mal so gekauft. Leicht, wirklich.
Genau, ja. Ihr habt das schon mal gekauft und einfach aus dem App Store neu runtergeladen und deswegen war das so barrierefrei für mich.
Nee, ich glaube, es ist sogar tatsächlich so, weil das eben ein Spiel ist, von dem das Mystery Game, heute nur Mystery Games, das Mystery Game, das wir am Schluss euch noch ans Herz legen werden, beide gemeinsam, das hat eine In-App-Purchase, eine einzelne, die quasi aus dem Spiel heraus direkt gekauft wird und es ist deshalb im Store, ist gar nirgends ein Preis dabei. Ja. Noch eine so eine seltsame Tücke und Schikane für Mobile-Games-Käufer. Egal, jedenfalls, ich beginne mit meinen beiden Spielen, die ich euch hier vorlegen und ans Herz legen möchte, nämlich Death Road to Canada, kennst du, Dom? Ist dir das bekannt?
Ich kenne keinen deiner beiden Titel. Überhaupt wirklich? Gar nicht.
Das ist wirklich schade. Das ist ein absoluter Klassiker. Ist schon 8 Jahre alt. 2016 erstmals erschienen von Rocket Cat Games. Die sind so ein bisschen Mobile-Pioniere gewesen damals. Das war, glaube ich, ihr drittes Spiel oder so. Und es ist nach wie vor, es ist ein tolles Spiel. Ich erkläre es ganz kurz, worum es geht. Es geht darum, Zombie-Apokalypse, die ganze Welt überlaufen von Zombies, außer Kanada. Da ist es zu kalt, da sind sie langsam und können sich nicht so gut wehren, die Zombies. Und es geht darum, von Florida nach Kanada zu kommen, und zwar mit einer kleinen Party. Anfänglich ist man da zu zweit unterwegs und man kann während der Reise mit einem klapprigen Auto nach Norden bis zu zwei andere Mitglieder noch aufsammeln irgendwo. Das Ganze ist eine Parodie auf Oregon Trail, falls das jemand das kennt. Das kennen witzigerweise bei uns ein paar, das kennen schon Menschen bei uns auch, aber das ist, glaube ich, in den USA eines der populärsten Spiele überhaupt, weil es, soweit ich das verstanden habe, in den Schulen verwendet wurde, um irgendwie so die Kolonisierung des Wilden Westens damals zu demonstrieren oder in der Schule, im Schulspielkontext irgendwie zu haben. Sprich, da geht es eben darum, man bricht auf nach Westen mit seinem Planwagen, also ein Oregon Trail, und genau das zitiert mehr oder oder weniger Death Road to Canada auch. Man bricht auf. Das Ganze ist in einem wirklich knuddeligen Pixel-Stil gehalten. Es ist wirklich, es ist total niedlich. Es ist die niedlichste Zombie-Apokalypse, die ich kenne, von außen. Aber es ist gleichzeitig wirklich, es ist eine der besten Simulationen des Gefühls, dass das Zombie-Genre im Film und so überhaupt in mir auslöst. Und jetzt weiß ich ja, Tom, von dir schon, du bist ja auch ein Horrorfilm-Fan ja. oder ein Horrorspiel-Fan auch. Wie hältst du es denn mit dem Zombie-Genre so prinzipiell?
Ich find's so faszinierend. Also klar, wir 1000 Menschen haben schon und mehr gesprochen über die Grundlage des Zombie-Mythos und was das mit uns als Gesellschaft zu tun hat. Das ist eh erstmal alles klar und auch spannend. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich finde diese Vorstellung von einer Zombie-Apokalypse, auch jetzt in unserer Fantasie-echten Welt, finde ich gleichzeitig faszinierend, wie beklemmt. Ich habe das, glaube ich, woanders schon mal erzählt, keine Ahnung. Ich sitze regelmäßig in meiner Wohnung, in welcher auch immer ich mich gerade befinde. Und also kleine Anspielung, weil ich umgezogen bin, nicht, dass die Leute
denken, hat viele Wohnungen, ne?
Was meinst du denn damit? Ja, genau. Und dann sitze ich da und stelle mir vor, okay, jetzt lasse ich mich einfach mal drauf ein, was passiert, wenn es jetzt losgeht? Was passiert, wenn jetzt der erste Biss im Erdgeschoss passiert und ich sitze jetzt hier, keine Ahnung, ich denke mir es jetzt aus, im dritten Stock. Dann fange ich an quasi auszuwerten, was habe ich im Kühlschrank, was könnte ich als Waffe benutzen, wie viele Kontaktlinsen habe ich, das wird gerne vergessen in solchen Szenarien und so weiter und so fort. Und da kann ich mir Nachmittag aber vertreiben, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Ist selten so, aber manchmal kommt es ja doch so weit. Genau, also mit anderen Worten, völlig faszinierend. Ich finde es auch in Spielen immer noch hochinteressant. Ich glaube, letzte Folge haben wir auch über The Walking Dead, das Telltale-Spiel gesprochen. Diese ganzen Zombie-Apokalypse Spielversionen, die man da so da draußen kaufen und ausprobieren kann, das kriegt mich immer. Ich finde es hochfaszinierend. Tolles Ding.
Ja, ich glaube, dann wird Death Road to Canada auf jeden Fall ein Pflichtkauf für dich zumindest sein. Es gibt's auch auf Switch, es gibt's auf PC, es gibt's auf gut wie fast jeder anderen Konsole. Ich glaube, PS4, was rausgibt, Xbox One. Keine Ahnung, ist wirklich ein Klassiker, muss man sagen. Und das Spiel läuft jetzt so ab, eben, man startet irgendwo im Süden, es gibt keine Map oder so, sondern man ist ja eben da mit seinem Auto, man sieht so Seitenansicht unterwegs, dann scrollen ein paar Statistiken herum, wie die Laune ist der einzelnen Mitglieder, wie der Stand der Tankanzeige ist, wie viel Essen man gebraucht hat. Und dann kann man eben so in regelmäßigen Abständen halten. Das heißt, man sagt, ja, wir kommen jetzt zu einer Stadt, die ist ein bisschen überlaufen von Zombies. Wo magst du in der Stadt hingehen? In den Supermarkt, in den Sporting Store oder irgendwo in ein Privathaus? Meistens eine kleine Auswahl. Und wenn man dann eine der Destinationen anwählt, dann fährt man mit dem Auto vor das Haus, bleibt stehen, die Überlebenden, also die Spielfiguren steigen aus, und du steuerst eben deinen Main Survivor, also du bist zu zweit unterwegs am Anfang, der andere wird vom Computer gesteuert, und hast so aus der Top-Down-Ansicht so ein bisschen Twin-Stick-Shooter-mäßig die Möglichkeit, da eben in Gebäude reinzugehen und eben da lungern überall die Zombies rum, wie sich das so gehört. Und anfangs ist das noch alles recht, sagen wir mal, so klassisch Romero-mäßig, das heißt, die sind wirklich langsam, also die schlurfen auf dich zu, sehen wirklich wunderlieb aus, muss man sagen, weil sie eben so kleine Pixel, winzig kleine Pixel-Kunstwerke eigentlich sind, aber doch durchaus in allen Stadien der Verwesung, sagen wir mal so. Und du hast eben meistens Nahkampfwaffen, du kannst schon Schusswaffen auch einsammeln, aber da ist immer das Problem mit der Munition. Und du läufst eben da, das ist wie eine kleine Simulation in gewisser Weise, du läufst eben da rum, versuchst eben was zu looten und dann wieder zurück zum Auto zu kommen. And that's it. Und dann fährst du weiter, dann kommen als zweiter Teil des Spiels eben immer wieder Textboxen, die dich eben vor Entscheidungen stellen. Zum Beispiel, plötzlich triffst du am Rand der Straße ja eine Gruppe von lustig angezogenen Menschen. Was willst du machen? Die irgendwie übers Ohr hauen, mit ihnen reden oder fragen, was sie hier machen etc. Das sind ein bisschen randomized, da weißt du nicht, was rauskommt nachher. Und das Ganze verdichtet sich aber im Lauf einer Partie, die man spielt. Das ist eben zufallsgeneriert, das ist ein Roguelike, habe ich vergessen zu erwähnen, im Verlauf so eines Runs, den man da spielt, da passieren wirklich immer schrägere Sachen. Es ist wirklich so, den letzten, den ich gespielt habe zum Beispiel, da habe ich in meinem dritten Halt einen Hund gerettet aus einem Haus. Den habe ich mitgenommen, der ist Teil meiner Party geworden. Und bei den weiteren Treffen mit anderen Zombies, also bin ich tatsächlich dann, meine Hauptfigur ist gestorben. Dann übernimmt nahtlos die zweite Hauptfigur, der Sidekick, der bisher da war, und der war auch in eine Ecke gedrängt, denn es gibt da durchaus das, was im Zombie-Genre mich so fasziniert auch, dass man geswarmt wird, dass plötzlich die Übermacht zu groß ist, auch wenn die langsam sind, auch wenn die gar nicht stark sind einzeln, wenn plötzlich 20 vor dir stehen, ja, dann ist es vorbei mit dir. Jedenfalls mein zweiter Überlebender, den hat's auch erwischt und auf einmal war nur mehr der Hund da. Ich habe den Hund gesteuert, der ist wirklich, weil er so wieselflink war, ist er rausgekommen. Ich bin zum Auto gegangen, habe das Auto betreten und dann sagt das Spiel mir, ja, du bist jetzt im Auto, aber du bist ein Hund. Aber der Hund hat vorher gesehen, Shanti heißt der Hund, aber Shanti ist ein schlauer Hund und hat vorher gesehen, wie man auf das Pedal drückt und fährt jetzt einfach weg. Sprich, das Spiel geht weiter mit dir als Hund. Der Hund läuft plötzlich auf zwei Beinen. Was ich damit sagen will, ist, das Spiel hat wirklich in so vielen Details, geht es auf wirklich absurde Sachen ein, die dir passieren können. Und ich habe da mit dem Hund ein bisschen weitergespielt und der Hund ist eben durch die Gegend, und die Dialoge oder Monologe in dem Fall, weil er war nicht mehr allein, war dann halt immer wuff und wuff. Es hat wirklich einen wahnsinnig tollen Humor. Ach, in einer anderen Partie, die ich gerade vor ein paar Minuten gespielt habe, habe ich plötzlich Link aus Legend of Zelda getroffen. Mhm. Er heißt nur hier Link und ist wirklich ein absolut eine ärgerliche Person in gewisser Weise, aber schon vollständig mit Schwert und mit Bumerang etc. Das heißt, das Spiel hat einen wirklich seltsamen, wunderbar toll schrägen Humor, ist aber gleichzeitig eben in den Szenen, wo es eben darum geht, gegen diese Zombie-Horden zu überleben, wirklich dramatisch und wirklich, es lässt sich 100-mal starten, 100-mal spielen. Deshalb würde ich sagen, ist es wirklich absolut geeignet für jemanden, der pendelt, weil es eben, ja, das ist jetzt eben die Extrameile, die ich für euch gehe, ne? Weil es eben gleichzeitig auch das Vorankommen, also diese Reise, die man auf sich nimmt, irgendwo hier mit als Spielprinzip hat. Das heißt, es geht immer, wir wollen nach Kanada. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie nach Kanada geschafft. Ich habe es mir gekauft für Switch, ich habe es gekauft für mein Android-Handy.
Hilft, ja.
Ich hab's auf allen Plattformen so gut, die ich habe, so gut wie schon mal gekauft, weil es eben wirklich eines meiner Lieblingsspiele ist, aber ich habe es noch nie nach Kanada geschafft, aber es macht immer wieder Spaß, es nochmal zu probieren. So, wie gesagt, dieses Spiel kostet leider nicht 4,50 €, wie ich gedacht habe. Also es kostet momentan schon, aber nicht dauerhaft, also wenn euch das gefällt und ihr habt ein Android-Gerät, schlag zu, 5 € nur. Normalerweise kostet es mehr, aber das ist es auf jeden Fall auch wert.
Ich habe eine Frage dazu, noch kurz zum Thema Zombie-Apokalypse. Wo siehst du deine soziale Rolle in der Zombie-Apokalypse? Ne? Wenn so eine Gruppe zusammenkommt, da werden ja unterschiedlich automatisch Rollen eingenommen. Ne? Gibt da Anführer, Anführerin, weiß ich nicht, dann hier Mathematiker, derjenige, der die Rationen verteilt oder so, keine Ahnung. Siehst du dich da in einer Rolle ganz besonders brillieren?
Ja, ich glaube, ich bin der den Nerven wegschmeißt und leise wimmernd in der Ecke liegt, bevor er zombifiziert wird beim ersten Anlass. Ja, so in der Art ungefähr. Also,
nee,
also ich weiß schon, was du meinst, also die Zombie-Apokalypse sich vorzustellen. Ich muss dir da einen Tipp geben. Moment, ich muss nachschauen, wie der heißt.
Moment, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, jetzt bin ich aber. Wo läuft er denn vor allem hin, der Rainer, jetzt?
Bin schon da.
In seine Videothek.
Nee, ich schau nur nach bei Google ganz kurz.
Nee, jetzt bin ich aber gespannt. Da habe ich ja richtig froh, dass ich das doch gefragt habe.
So, da habe ich auch einen Tipp für dich, was eben quasi so diese Rolle in der Zombie-Apokalypse betrifft, beziehungsweise die neue Welle von Zombie-Filmen. The Night Eats the World, hast du von dem schon mal was gehört?
Nee.
La Nuit a dévoré le monde, das ist ein französischer Zombie-Film aus dem Jahr 2018. Hast du den schon gesehen?
Nee.
Den kann ich wirklich, wirklich nur zutiefst empfehlen. Das ist nämlich ein Zombie-Film abseits der üblichen Klischees. Das heißt, da findet sich ein Mann plötzlich allein in einem so einem Pariser Zinshaus wieder. Draußen hat sich die Zombie-Apokalypse über Nacht plötzlich ereignet und er ist allein da. Das ist ein bisschen eine Castaway-Geschichte, also Robinson Crusoe-mäßig, weil er ist da allein in einem Meer von Zombies und wie er da seinen Alltag gestaltet drinnen, so als Schiffbrüchiger mehr oder weniger in dieser zusammengefallenen Zivilisation. Höchst empfehlenswert, kann ich wirklich nur jedem, der diese Art von Film irgendwie interessant findet, ganz
dann möchte ich dir empfehlen, einen Klassiker, den du sicherlich schon 1000-mal gesehen hast. Es hält mich nicht davon ab zu sagen, folgender Film ist großartig, habe ich zum ersten Mal gesehen im November letzten Jahres, sehe ich hier gerade, und zwar 1985, Return of the Living Dead. Fantastisch.
Ja, natürlich.
Das ist Moment, ein Klassiker, den habe ich nie gesehen. Und
ist das der mit Brains und mit radioaktivem Schrott, der die alle zombifiziert?
Also, das ist jetzt schon, der ist von Dan O'Bannon, mit Clu Gallagher, James Karen, Don Calfer, Tom Matthews, Miguel A. Nunez Jr.
Jetzt wird's sehr spezifisch alles hier.
Also, bestimmt. Jedenfalls, das ist so ein klassischer, nee, Moment, doch, also, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist so ein Film, dreht sich auch um den Ausbruch einer Zombie-Apokalypse. Ikonisch, vielleicht kann man es daran festhalten, eine der Schauspielerinnen läuft nackt über einen Friedhof. Mehrere.
Ja, ich kenne den. Also ja, nicht jetzt, weil du die nackte Szene erwähnst, sondern weil ich habe gerade auf die Wikipedia-Seite offen. Er heißt auf Deutsch den tollen Titel, Verdammt, die Zombies kommen. Weil da, ich glaube, den habe ich wirklich vor Jahren mal gesehen.
Ich referenziere die Szene, weil ich war natürlich schockiert, als ich das gesehen habe, habe dann sofort angehalten und erstmal recherchiert. Stellen Sie heraus, die Szene sorgte für viel Trubel in den 80ern. Und die Schauspielerin selbst hatte dann auch, glaube ich, eine Karriere im Adult Cinema. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas habe ich gelesen. Naja.
Solche Schmuddel-Zombie-Horrorfilme so, werden hier empfohlen in diesem Familienformat. Ich bin erschüttert und begeistert ein bisschen. Ja, sehr gut. Das wundert mich auch nicht.
Das ist das. Um Gottes Willen, Rainer, bleib dran, jetzt geklingelt. Einen Moment. So, ich bin wieder da von der Klingel. Man hat es noch gehört. Rainer, hier ist was Spannendes passiert. Und zwar, ich sag's jetzt ein letztes Mal, sitze jetzt gerade in der neuen Wohnung und ich bin noch nicht sicher, wie dieses Klingelgerät funktioniert. Und es hat geklingelt. Ich habe es aber nicht anbekommen. Das ist so ein Gerät mit einer Kamera und ich habe es nicht anbekommen und habe alle Knöpfe gedrückt und jetzt leuchtet es rot und die Tür blieb aber zu. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil das könnte jetzt egal sein, wenn die Fußmatte betroffen ist, die ich mir bestellt habe fürs Bad. Es könnte aber ganz fatal werden, wenn es der Kühlschrank ist, den ich bestellt habe. Also, ich bin mir nicht sicher, was von beidem jetzt da draußen irgendwo rumsteht. Wir werden es in ungefähr einer Stunde oder so rausfinden, wenn ich dann hier wieder weg bin. Das bleibt spannend für uns alle. Naja, mehr kann ich ja jetzt nicht
ändern. Oder Zombie-Apokalypse.
Oder, man weiß es Gott, nicht, ne? Ich habe nichts da. Ich habe ein belegtes Brötchen vom Friseur heute Morgen, aber mehr habe ich nicht.
Gut. Naja, jedenfalls. Also, ich komme nochmal zurück. Wir haben jetzt ein bisschen einen Schlenker gemacht von einem tollen Zombie-Spiel zum Pendeln zu einem wahnsinnig viel tollen Zombie-Filmen. Ja, egal. Jedenfalls Zombies, wir mögen sie alle. Ich glaube, Death Road to Canada ist wirklich ein tolles Pendlerspiel, weil man es wirklich endlos spielen kann. Es ist wirklich, es ist wie alle Roguelikes, wirklich eignet sich perfekt dazu. Es eignet sich auch dazu, es wirklich nur mal kurz zu spielen. Sprich, es ist sogar für die zwei Straßenbahnstationen geeignet. Ja, wie gesagt, ein tolles Spiel. So, dann komme ich vielleicht zum zweiten. Ich habe diesmal nur zwei Spiele eben, ja, weil ich geglaubt habe, ja, die kosten übel zu 5 Euro. Ja, von wegen, haben wir schon geklärt. Das zweite heißt After Place, gibt es ebenfalls für iOS und Android. Und es gibt es auch auf itch.io, nicht auf Steam. Interessanterweise, es gibt es für PC, aber nur auf Itch. Es ist 2022 erschienen. Der Mann, der es gemacht hat, heißt Evan Kais. After Place ist, wie gesagt, der Name. Und es hat 2022 tatsächlich einen Apple Design Award for Delight and Fun erhalten. Oh. Ja, wusste gar nicht, dass es diese Kategorie gibt, aber ist absolut verdient. Kostet 6,49 Euro. Das ist für eine Mobile-App, für ein Game eigentlich relativ hochpreisig, müsste man fast schon sagen, wenn man eben vergleicht, was rund um eben so ein Free-to-Play und ganz, ganz billigen Spielen kommt. Aber ich sage euch jetzt, warum das Spiel eines ist, das euch auf Pendel, Reisen und sonst irgendwo begleiten kann. Es ist eine Mischung aus Undertale, Cave Story und Legend of Zelda. Ich glaube, das reicht eigentlich schon, mehr müsste ich gar nicht sagen. Case closed, Mic drop, nein, ich erkläre es trotzdem. Es ist eben das Werk eines einzelnen Entwicklers und in dem landet man plötzlich am Anfang in einer fremden Welt, ja, soweit so erwartbar, und kann die frei erforschen. Es ist so top-down, ein bisschen wie die klassischen Zeldas eben, so Link to the Past etc., wo man eben von oben drauf sieht. Die Steuerung ist vollständig auf Mobile-Geräte abgestimmt, das heißt, man steuert mit nur einer Hand. Wenn man in die Richtung zieht, dann bewegt man sich, wenn man einmal drauf tippt, dann schlägt man zu und wenn man swiped ein bisschen, dann gibt es einen Ausweich-Dash. Und das Spiel hat wirklich eine der nettesten Fantasy-Welten, die ich jemals gesehen habe. Ich habe vorher schon Undertale erwähnt. Damit hat es wirklich die Liebe zum Detail gemeinsam. Nur eine kurze Anekdote ganz am Anfang vom Spiel. Das spoilere ich nicht viel, vielleicht die ersten paar Minuten. Am Anfang, es gibt ja immer so Tutorial-Gegenden, wo es darum geht, ja, da trifft man halt jemanden und er sagt, ja, wenn du nur tippst, dann kannst du zuschlagen. So ist er auch, da trifft man einen Raben und da sind ein Haufen Büsche und er sagt, ja, du musst die Büsche mit deinem Schwert zerschlagen und tipp einfach einmal und du tippst. Und daneben sind noch 5, 6 andere Büsche. Und was macht man, lieber Dom, als gelernter Videospieler natürlich, wenn da andere Büsche auch noch sind? Man hackt alles kurz und klein. So mache ich zumindest immer. Du auch?
Sag mir das. Ich habe das Gefühl, hier wird eine Drucksituation aufgebaut. Ich sage ja. Ich mache selbstverständlich genauso auch.
Ja, genau. Der Rabe jedenfalls, der kommentiert jeden einzelnen deiner weiteren Schläge mit und sagt, du kannst schon aufhören zuzuschlagen und du schlägst weiter zu. Und er sagt, ja, okay, da ist nichts versteckt. In diesem Spiel gibt's kein Gold in Büschen. Das weißt du schon, oder? Du schlägst weiter zu. Und er sagt, ja, puh, oh Gott, was habe ich hier für eine Bestie entfesselt? Und du schlägst weiter zu. Und er sagt, ah, vielleicht sollte ich irgendjemanden davon in Kenntnis setzen, was hier los ist. Also es geht in eine sehr komödiantische Richtung. Es ist so viel Liebe zum Detail in dem Ganzen. Und es ist wirklich ein Spiel, da ist auf alle 2 Minuten entdeckt man irgendein Easter Egg. Geheime Gänge, geheime Räume, irgendwas, was vorher anders war. Das Ganze ist eben, wie gesagt, eine Open World, die man erforschen kann. Und ich muss jetzt sagen, Dom, das Spiel ist, es ist ein kleines Mobile-Game mit wirklich Pixel-Grafik, sehr hübsch, aber ich habe fast in keinem anderen Spiel außerhalb von Elden Ring und den großen From-Software-Spielen so eine Freude daran gehabt, eine solche Welt irgendwie zu erforschen, weil eben es passiert, der Vergleich kommt daher, dass es wird wenig erklärt, es wird wenig angeleitet. Du hast wirklich hier eine große Welt, die mehr oder weniger für dich alleine hier ist und wo du dich eben, ja, wie eben bei Dark Souls oder so, in ein Eck verlaufen kannst, wo du noch gar nicht hin solltest, weil es zu schwer ist dort, weil die Monster noch ein bisschen zu stark sind. In alle Richtungen geht's voran. Du kannst alles ansehen und alles machen. Es leitet dich dann schon sanft durch die Story, die es auch immer wieder ein bisschen gibt, in die richtige Richtung. Aber es ist einfach ein wunderbares Spiel, um sich drin völlig zu verlieren, um diese Welt anzusehen, um wirklich da die letzten Ecken zu erforschen. Ja, ein ganz tolles Ding. Glaube ich so, glaube 7 oder 8 Stunden hat man es durchgespielt. Es ist auch deswegen gut fürs Pendeln geeignet, weil es speichert an jeder Stelle. Das heißt, wenn du aufhörst, dann kannst du sofort wieder einsteigen. Es ist relativ großzügig, es ist nicht sehr wahnsinnig schwer, es ist nicht hardcore in dem Sinn. Wirklich ein wunderbares, mit Liebe gemachtes Ding und eben der Apple Design Award for Delight and Fun, der ist wirklich wohlverdient. Das ist ein ganz tolles, kleines Spiel. Hat verdient, dass es alle gespielt haben. Hast du es schon mal gespielt?
Überhaupt nicht. Völlig unbekannt. Ich frage mich auch gerade, wie bist du denn eigentlich drauf gestoßen, auf dieses Spiel? Weißt du das noch?
Ich glaube, ich bin ja für FM4, für die Morning Show. Das ist die Show, die am Morgen läuft bei FM4. Da bin ich immer wieder auf der Suche nach kleinen Tipps, eben auch für Spiele, die eben auch beim Pendeln oder so irgendwie tatsächlich ankommen. Da hören unsere Zuhörer ja vielleicht im besten Fall sogar das im Radio, per Handy oder im Auto oder sonst wo. Eben Spiele, die sich wirklich durch ihre Kleinheit eben dafür eignen, sie sofort zu installieren. Und da habe ich das irgendwo gefunden. War sofort auch begeistert davon. Habe es, glaube ich, eben vor 2 Jahren, als rausgekommen ist, auch kurz besprochen. Ja, es ist ein tolles Spiel. Es hat auch eben nachher, ich habe dann nachgelesen, sein Entwickler, wie gesagt, er hat das alleine gemacht. Er hat 4 in einem Reddit, Ask Me Anything, hat er gesagt, 4 Jahre lang hat er seinen Job an den Nagel gehängt und sich von seiner Frau erhalten lassen. Also die hat ihn dabei unterstützt. Und er hat wirklich 4 Jahre gebraucht, um dieses Spiel zu machen. Und er hat gesagt, ja, es hat sich noch nicht ganz rentiert, aber solche Spiele haben ja einen Longtail, hat er gemeint. Und wenn er noch 2, 3 solche Spiele machen kann, dann summiert sich das so, dass er vielleicht davon irgendwann einmal sein Einkommen bestreiten kann. Ja. Es ist auf jeden Fall große Selbstaufgabe und auch Selbstausbeutung nötig, um sowas alleine zu stemmen. Aber wenn sowas rauskommt wie Afterplays, dann kann man sich freuen. Also tolles Spiel für Bus, Zug, Bahn irgendwo.
Wirklich. Das ist so krass, ne? Ich habe es auch manchmal bei Oracle trifft, wenn Entwicklerinnen und Entwickler von ihrer Arbeit erzählen und da die größten Hindernisse auf sich nehmen, auch finanzielle drohende Ruinen, um diese Vision umzusetzen, um das zu machen, worauf sie richtig Lust haben, da sitze ich auch echt immer mit offenen Augen und Mund davor und denke, es ist schon krass. Also dieser Balanceakt zwischen völliger Selbstaufgabe und der unbedingten Umsetzung der kreativen Wünsche und Ideen, das ist schon bemerkenswert.
Ja, absolut. Also es ist wirklich, man kann sich nur fragen, wo der Idealismus wirklich herkommt, weil ich glaube, der wird wahnsinnig, wahnsinnig oft enttäuscht. Ja. Also es ist ja wirklich leider so, dass man eben gerade was Mobile Games betrifft, noch dazu Paid Mobile Games, also welche, die halt so, für die man wirklich sofort Geld auslegen muss, das ist ein Geschäft, das am Boden liegt, muss man sagen. Also ich habe auch wirklich die letzten 10 Jahre immer wieder über Mobile Games berichtet in verschiedenen Formaten und für verschiedene Seiten. Es ist kontinuierlich schlechter geworden. Es war wirklich die große Zeit vor 10 Jahren, also vor 10, 12 Jahren, als eben quasi das alles neu war, also das Touch Arcade und so wirklich wöchentlich da tolle neue Spiele auf die Bildschirme, Rezensionen davon auf die Bildschirme gebracht haben. Das gibt's alles nicht mehr. Es verschwindet es geht alles unter in diesem riesigen Berg an Free-to-Play. Müll, muss man leider sagen. Umso besser und umso mehr freue ich mich auch natürlich dann, wenn mich ja fragt, ja, welche Spiele man für Mobile Games. Ich habe da ein paar im Talon, unter anderem eben Afterplays ist wirklich eine Empfehlung, die man aussprechen kann. Ich habe ja da vor kurzem, glaube ich, für den Spiegel auch so eine Liste an die besten Mobile Games aus verschiedenen Genres zusammengestellt gehabt. Ja, ich glaube, es gibt durchaus, weil eben der ganze Dschungel so groß ist, man bräuchte ein bisschen Anleitung, aber es ist wirklich nicht leicht, sich zurechtzufinden drin.
Aber vielen Dank fürs Mitbringen. Eine Auswahl, die ich jetzt so als Pendlerspiel für mich tatsächlich gar nicht gesehen hätte, aber ich sehe den Reiz. Ich kann ja damit auch überleiten zu meinen Spielen und bitte, warum ich da bei deinen so erstaunt davor saß, weil ich habe mir, wie gesagt, gedacht, okay, stell dir mal vor, also Dom, du musst jetzt hier pendeln und was würdest du denn da gerne spielen? Und dann habe ich tatsächlich 3 Spiele jetzt hier um mich herum versammelt, die alle so ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen würden für mich beim Pendeln und auch unterschiedliche Situationen da gut reinpassen würden. Ich stelle die jetzt einfach mal vor. Also ich fange mal an, ich sag mal mit dem Spiel, das würde ich wohl spielen, wenn es frühst zur Arbeit und das Hirn schon etwas wacher ist von den 400 Millilitern Kaffee, die ich mir da reingeknallt habe in der Wohnung. Und dann aber ich noch nicht fit genug bin, um mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf eine emotionale Reise einzulassen oder irgendwie eine Geschichte oder weiß ich nicht. Ich will einfach nur so ein bisschen Beschäftigung für den Weg hin haben. Und da bin ich gelandet bei dem Spiel Two Dots. Two Dots ist ein Rätselspiel, gibt es für iOS, Android und Windows Mobile, kostet erstmal gar nichts, es gibt aber die Möglichkeit in-game so ein paar Kleinigkeiten zu kaufen, wie mehr Leben oder ne, so Kleinigkeiten, hab's beim Spielen noch nicht als störend wahrgenommen, das heißt erstmal geringer Eintrittspreis, ist 2014 erschienen, der Nachfolger eines Spiels namens Dots, kenne ich überhaupt nicht, aber es scheint vom Konzept her nahe zu sein an dem Two Dots, und wurde entwickelt, um das auch noch zu nennen, von Play Dots Inc. und Publisher, ne, das kleine sympathische Indie-Studio Tencent, der chinesische Riese, dem die Welt gehört, er hat dieses Spiel gepublished. So, also, dieses Spiel ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Es ist ganz einfach. Es geht darum, verschiedenfarbige Punkte zu verbinden und so Level für Level zu lösen. Das ist im Grunde das Grundkonzept. Das heißt, man startet das Spiel, hat 3 verschiedene Farben, gelb, rot und blau, und muss die vorgegebene Anzahl an jeweils farbigen Punkten verbinden, um diesen Level zu lösen. Das heißt, beim ersten Bildschirm zum Beispiel heißt es dann alles klar, 10 blaue Punkte verbinden, 10 rote, 10 gelbe, goodbye, vielen Dank fürs Spielen. Der Kniff des Spiels entsteht aus diesen Sonderregeln, die nach und nach, Level für Level, es gibt 3000 Level übrigens, ich habe extra nachgeguckt, unglaublich, die Level für Level dazukommen. Am Anfang sind es so Grundlagen, die von Anfang an gelten, das ist zum Beispiel, man darf nicht diagonal miteinander verbinden. Das heißt, man muss immer im rechten Winkel die Punkte miteinander verbinden, und jetzt beginnt es ja schon interessant zu werden. Das heißt, man sitzt dann vor so einem Punktefeld und überlegt sich, alles klar, welche Punkte verbinde ich denn zuerst, um dann für eine Kettenreaktion zu sorgen? Denn wenn Punkte aus dem Feld verschwinden, aus dem jeweiligen Level, rutschen von oben quasi neue Punkte nach. Man weiß aber nicht, wie bei Tetris oder so, welche Punkte als nächstes wo nachrutschen, sondern die kommen einfach aus dem Nichts und rutschen von oben nach unten eben so nach. Man kann aber trotzdem schon mit den Punkten, die man sieht, so ein bisschen kalkulieren, überlegen, alles klar, ich gebe hier so vielleicht 2, 3 Punkte auf, um dann eine super große Kombination von vielen Punkten zu schaffen.
Dom. Ja. Das belegt jetzt wirklich ganz genau meine These, dass eben Spiele, die eigentlich relativ einfach sind, wenn man sie einmal sieht und ausprobiert, wirklich so umständlich zu beschreiben sind. Das hilft nichts eben. Das ist auch genau mein Problem, wenn ich Rezensionen mache für das Ganze. Spielmechaniken, die so abstrakt sind, dass man sie einerseits sofort versteht, wenn man sie vor sich hat, das ist viel schwerer, als tatsächlich das Ding einfach anzusehen. Also es ist wirklich fast schwierig, dem zu folgen, auch wenn du es erklärst. Ich kenne das Spiel auch schon, aber ich muss sagen, es ist wirklich schwer zu erklären und ganz, ganz, ganz leicht, wenn man es einfach einmal ansieht, oder?
Ich finde, ich mache das ganz hervorragend. Also, weiter geht's. Nein, du hast vollkommen recht. Das ist übrigens ein guter Moment, um mal die Leute darauf hinzuweisen. Spätestens jetzt habe ich mich drauf committed, ein Kapitelbild hier jetzt an der Stelle zu veröffentlichen. Da ist keine Bewegung drin, aber ihr könnt es euch dann wenigstens mal angucken.
Genau.
Eine Sache gönne ich mir noch, um sie zu sagen. Es gibt dann so Sonderregeln und dann zum Beispiel etwas, was ich ganz toll finde. Wenn man eine bestimmte Anzahl an Punkten in einem Verbinden quasi löst, also wenn man es schafft, die Punkte so anzuordnen, dass man ganz viele von diesen Punkten markiert und damit auflöst, dann schaltet man so eine Art Superfunktion frei und damit entfernt man alle Punkte dieser Farbe aus dem aktuellen Bildschirm. Das ist einfach sehr befriedigend, so ein bisschen zu vergleichen wie bei Tetris, wenn man so ganz viele, so ganz viele Reihen gespart hat und dann diesen langen Balken da an der Seite reinschiebt. Und die verschwinden dann alle, ist ein tolles Gefühl. Was auch toll ist an diesem Spiel, die Haptik, was ich damit meine, ist, zumindest auf dem iPhone, ich habe kein Android-Handy, aber auf dem iPhone, jede Verbindung von dem Punkt wird dokumentiert von einer leichten Vibration des Handys, empfinde ich als sehr angenehm. Dadurch bekommt es sowas Haptisches und als, ne, als fasst man da wirklich was an. Ich mache gerade so eine Anfassbewegung mit den Händen. Ganz tolles Spielgefühl. Und ich finde auch, was es so abrundet, die Präsentation des Spiels, ich finde die richtig nett. Ich habe gerade noch mal reingeguckt, jetzt ist ja, also es war jetzt Ostern und da sind noch so Häschen im Menü und das ist auch alles ganz froh und einladend. Es könnte ja auch super technisch einfach gestaltet sein, aber nein, da ist viel Charme und Herz dabei. Ich finde, das ist ein sehr angenehm zu spielendes Spiel, weil auch der Schwierigkeitsgrad ganz langsam eskaliert, aber eben interessant bleibt, weil immer neue Regeln eingeführt werden. Ich habe schon gesagt, es gibt 3000 Level. Ich habe bei YouTube mal reingeguckt, bei irgendeinem Wahnsinnigen, der den 3000. Level da gespielt hat und ich habe nichts verstanden, was auf dem Bildschirm passiert. Und das ist ja eine schöne Illustration dafür, dass das Spiel ständig neue Dinge dann ausprobiert und so weit geht, dass ich eben als jemand, der schon jetzt eine ganze Weile dieses Spiel gespielt hat, nichts versteht auf dem letzten Bildschirm. Also es kommen immer wieder neue Regeln dazu, immer wieder neue Sonderfelder, neue Sonderfarben, keine Ahnung. Und damit ist da so ein Spiel geschaffen worden, was, glaube ich, man sehr, sehr lange spielen kann. Und das eignet sich, wie gesagt, weil keine Story erzählt wird, weil es keine große Dramaturgie gibt. Das eignet sich fantastisch für den Hinweg zur Arbeit.
Ich muss jetzt mal was fragen. Das Spiel gibt schon sehr lange. 2014 hast du gesagt. Hast du es kürzlich gespielt oder ist das quasi so ein All-Time-Favorite?
Ich kenne es nämlich auch schon lange.
Beides tatsächlich. All-Time und ich habe es vor der Aufnahme wieder angeworfen und war direkt wieder drin.
Na, weil ich nämlich hier den Google-Rezensionen entnehme, dass sich da anscheinend in den letzten Updates etwas zum Schlechteren verändert haben soll. Dass hier irgendwie Limits eingeführt wurden und mehr Werbung gespielt wird und man genötigt wird, Booster-Packs zu kaufen, sprich die In-App-Purchases da zusätzlich
intensiviert worden.
Hast du das verfolgt?
Als so aufdringlich störend habe ich es nicht empfunden. Es gibt, was ich schon gesagt habe, es gibt diese Einblendung, die kann man halt wegklicken, aber das ist halt ein Klick. Also ich habe noch nicht gefunden, diese Werbung, die dann zum Beispiel 20 Sekunden laufen und erst dann geht's weiter. Ich habe es jetzt nicht als störend empfunden. Es ist so ein, aber man kann diese einfach mal angucken. Es kostet ja nichts. Man kann sie einfach mal runterladen und gucken, ob es einem was taugt. Dieser Penetrationsgrad, sage ich mal. Und wenn es zu doll ist, dann war es das.
Ja, wie gesagt, ich finde, das ist wirklich wahnsinnig schade. Es ist öfter schon passiert, dass eben tolle Spielideen, gerade aus dieser Frühzeit, von der ich vorher auch gesprochen habe, dass die mit In-App-Purchases und Werbung und zusätzlicher Monetisierung dann später erst von den Tencent, die ist ja bekannt dafür, dass die ihr Geld schon machen mit Free-to-Play und so. Das wäre schade, weil ich kenne das Spiel nämlich auch. Es ist wirklich ein Puzzle-Game-Klassiker eigentlich.
Ja, gutes
Spiel.
Schön, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jetzt muss ich mir überlegen, ich möchte gerne weitermachen mit einem Spiel, das sich sowohl für Hin- als auch für Rückfahrt eignet. Wir schrauben jetzt so ein bisschen, sage ich mal, auch den emotionalen Anspruch nach oben und landen bei einem Spiel namens Finding Hannah. Oder Finding Hannah, je nachdem, wie man es halt aussprechen möchte, ist ein Spiel von einem Berliner Indie-Studio, Fine Games. Die haben dieses Spiel als großes Debütspiel jetzt schon vor einiger Zeit, ich glaube Anfang 2023, veröffentlicht. Gibt es auf iOS, Android, aber auch Steam und Linux. iOS, Android gibt es einen, jetzt habe ich natürlich, darf ich es nicht falsch sagen. Also auf Steam kostet 6,44 €. Und auf iOS und Android sind die ersten beiden Kapitel dieses Spiels frei und danach kann man neue Kapitel nachkaufen. Und warum sage ich Kapitel? Kapitel deswegen, das ist ein Wimmelbildspiel. Und jetzt kommt der große Knaller. Ich habe null Bezug zu Wimmelbildspielen. Gar nicht. Ich spiele sowas überhaupt nicht. Aber Finding Hannah macht was ich sehr interessant finde. Es kombiniert dieses Wimmelbild mit einer Geschichte, die ich sehr ansprechend finde. Es geht um die Protagonistin Hannah, eine junge Frau, die tatsächlich in Berlin lebt, ist aber eigentlich auch egal. Und die ist so ein bisschen auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Es geht um Liebe, es geht um Verlust, es geht um Berufe, es geht einfach ums Feiern, um Alkohol oder auch einfach an den Gedanken ans Rentenalter. Und weil sie so viele Fragen hat, unterhält sie sich viel mit ihrer Mutter und mit ihrer Großmutter über all diese Themen. Und diese Gespräche führen dann in unterschiedliche Wimmelbildszenen, die manchmal in der Vergangenheit spielen, manchmal in der Gegenwart, manchmal auch in der Zukunft. Und so wird eine Geschichte erzählt, die sich eben um Hannah dreht, mit den Mitteln eines Wimmelbildspiels. Das bedeutet, man hat dann wirklich Bildschirme vor sich und muss Gegenstände finden, die vielleicht aus der Story heraus, vielleicht aber auch nicht, gerade eine gewisse Relevanz haben. Und wenn man das gemacht hat und geschafft hat, dann geht die Geschichte weiter. Und das ganz Besondere, das möchte ich auch herausheben, ist, dass dieses Spiel wunderschön anzusehen ist. Es ist ein ganz besonderer Grafikstil, farbenfroh, knallige Farben, auch leicht überzeichnete Proportionen der Figuren. Ganz toller Stil. Wurde auch gewürdigt, habe ich gesehen, letztes Jahr beim Deutschen Computerspielpreis, nominiert für bestes Grafikdesign. Ganz tolles Ding, wunderschöner Soundtrack auch übrigens, macht Spaß, es einfach anzuwerfen. Was kostet es, wenn man es vollständig kauft nach den ersten zwei Kapiteln?
Das ist eine sehr gute Frage, Rainer. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich die ersten beiden Kapitel, die Free-Kapitel gespielt und das dritte gibt es jetzt auch erst seit einigen Monaten und das ist dann an mir schon vorbeigerutscht.
Also hier steht 3,49 Euro pro Artikel, aber ja. Müsste man wissen, was ein Artikel ist.
Das ist eine gute Frage. Also ist auf jeden Fall ein Preis, der bewegt sich irgendwo unterhalb oder um die 5 Euro herum. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass wirklich, also Hidden Object Games, ja. Das ist was, das so das spielen Millionen Menschen auf der Welt. Das ja. ist, würde ich fast sagen, eines der beliebtesten Spielegenres überhaupt. Und das wird sowas von hart ignoriert von allen Menschen, die eine Konsole besitzen oder sonst sich irgendwie zu den ja richtigen Gamern irgendwie zählen würden. Das finde ich eigentlich wahnsinnig schade, weil ich glaube, da gibt's wirklich originelle Spielmechaniken zum Teil auch, die wirklich damit einhergehen. Das ist eben nicht nur irgendwo draufklicken und dann macht's mal bling, sondern da gibt's wirklich auch interessante Sachen.
Ja.
Finde ich kannte das Spiel nicht, sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Wirklich. Ja, tolles Ding.
Also ganz sicher, ich habe extra nochmal nachgeguckt, also was ganz sicher feststeht, wer es mobile spielen möchte, kommt erstmal gratis in die Welt hinein.
Ja.
Und was ich auch sagen kann, es gibt keine Ingame-Werbung oder sowas, gar nichts. Ich habe auch mal ein Interview vor langer Zeit mit denen geführt. Ganz liebe Frauen, ich glaube, es ist auch ein Female-Only-Team, war es zumindest damals, und die haben auch gesagt, die wollen das nicht. Also die wollen unbedingt dieses Modell haben von gratis Eintritt und dann aber ebenso um die 3 bis 5 Euro pro neues Kapitel. Das halten die für auch einfach vertretbar. Also die haben auch viel auf so moralischen Level argumentiert. Ich fand das sehr nett. Also sehr, sehr coole Leute. Genau, das ist das Spiel Finding Hannah. Tolles Ding.
Sehr schön. Was hast du uns noch mitgebracht?
Jetzt
bin ich gespannt.
Jetzt kommt's. Das dritte Spiel ist eines, habe ich kurz vor der Aufnahme hier entdeckt. Wirklich
ja, aus dem Hut gezaubert, möchte ich sagen. Aus dem Hut
gezaubert und habe es dann gespielt und angefangen zumindest. Und habe direkt gedacht, so, oh, das ist ja fantastisch. Und zwar für eine ganz besondere Situation, nämlich dem Weg zurück von der Arbeit. Wenn man dann nämlich entkräftet, ne? Und vor allem auch desillusioniert vom Arbeitsleben und dem Kapitalismus als Ganzes in der U-Bahn sitzt und dann einfach so, ne, das harte Plastik des Stuhls unter sich spürt und sich denkt, ich weiß nicht, jedes Leben fließt aus mir raus, dann ist dieses Spiel, also man merkt, ich habe da Erfahrung mitgemacht, dann ist dieses Spiel für euch und zwar heißt es Life is Slow, das Leben ist langsam. Das ist ein Spiel, das erschien ganz frisch, Ende 2023 für iOS und Android, kostet 99 Cent und dann war es das auch, also mehr kommt da auch nicht mehr, 99 Cent, wurde entwickelt, so. Von Lucius Nepomuk Amberg und ich dachte erst, okay, das könnte ein Künstlername sein. Stellt sich heraus, der heißt so und ist Schweizer und das erklärt es wahrscheinlich. Er ist noch ein ganz junger Mann, er studiert glaube ich auch noch in der Abschlussklasse in Basel und hat ein Spiel jetzt gemacht, vielleicht ging das womöglich sogar aus so einer Abschlussarbeit heraus oder aus irgendeinem Endstudiumprojekt und hat dieses Spiel ganz alleine gemacht und dieses Spiel ist eines, das völlig faszinierend ist, wie ich finde. Der Name sagt es schon, Life is Slow. Es ist erstmal eine sehr entschleunigte Spielerfahrung, die sich darum dreht, im Grunde ein bisschen Natur in die Welt zu bringen. Man hat einen kleinen Hügel, auf den man hinausschaut und dort pflanzt man den Samen eines Baumes und jetzt fordert das Spiel einen auf, ne, erst diesen Samen zu gießen, dann die Wolken beiseite zu schieben, um die Sonne durchzulassen. Dann kann man während dieser Baum da langsam wächst, den Bienen dabei zugucken, wie sie sich so auf die umliegenden Blümchen draufstürzen. Das aber alles ganz, ganz langsam inszeniert. Also es ist nichts eines von diesen Spielen, wo du irgendwie No-Scope-Gießkanne direkt hier umdrehen kannst und dann so, wow, ich gieße euch alle in einem Rutsch. Nein, das ist ganz langsam. Das ist
Prosper!
Das ist ganz langsam und entschleunigt. Und manchmal, also, oder ehrlich gesagt, manchmal ist falsch. Die meiste Zeit, die ich jetzt gespielt habe, habe ich auch gar nicht gewusst, was genau kann ich jetzt machen, damit es weitergeht. Und dann muss man so ein bisschen probieren, auf dem Blümchen rumtippen, die Wolken mal beiseite schieben, gucken, wie so ein kleines Rätselspielchen, wo geht's denn hier weiter? Und manchmal ist die Antwort darauf tatsächlich, warten. Einfach nur ein bisschen die Szenerie begutachten und schauen. So, und jetzt kommt der nächste Knaller. Während das passiert, also super entschleunigt, gibt es immer so kleine, ne, und jetzt kommt schon so ein bisschen drauf an, ob man drauf steht, ich tue es, kommen so kleine Sinnsprüche manchmal ins Spiel reingeflogen, ne, so kleine Sentenzen aufs Leben, wo so ein bisschen drüber, ne, in einem Satz immer so philosophiert wird, das Leben, ne, auch mal langsam angehen lassen, mal Zeit zum Zurücklehnen und nachdenken.
Das ist wie bei Call of Duty, wenn man stirbt quasi, oder?
Oh, naja, genau. Krieg ist unersetzlich. Eisenhower. Genau, das ist so die Idee, also es ist so ein Spiel aus ein bisschen rumdrücken, ein bisschen gucken, was passiert und dabei anregende Gedanken zugeschrieben bekommen. Und jetzt kommt noch was Wunderschönes, wie ich finde. Natürlich gerahmt von klassischer Musik. Und dann aber ist die ganze Szenerie ist handgezeichnet. Alles ist handgezeichnet von Lucius Nepomuk Amberg. Alles ist handgezeichnet, sieht aus wie so ein altes Kinderbuch, wo wirklich noch alles mit der Hand passiert ist. Ganz schön anzusehen. Und das alles zusammen ergibt dieses Spiel, Life is Law, 99 Cent, wirklich so ein Ding zum bisschen Gedanken schweifen lassen, aber auch mal so ein bisschen reflektieren, wo man gerade so im Leben ist. Ich weiß, das wird jetzt nicht, ne, alle da draußen ansprechen, aber wenn es schon zwei anspricht, die sich denken, Mensch, da hat er was gesagt, dann bin ich glücklich. Wenn es nur eine Person anspricht, bin ich unzufrieden, dann tut mir diese Entscheidung leid, dieses Spiel hier reingenommen zu haben. Aber wenn es zwei sind, denke ich mir, toll, euch hat es gereicht.
Ja, ja, wenn man einfach seine Ansprüche nur ganz niedrig schraubt, dann wird man nie enttäuscht. Nee, der Punkt ist, ich finde das auch wunderbar toll. Ich finde es wirklich, wir haben hier große Kontraste. Einerseits Zombie-Apokalypse, andererseits wirklich Lucius Nepomuk Amberg. Ich finde es übrigens auch lustig, ich bin gerade auf seiner Google-Seite. Lucius Nepomuk Amberg heißt Amberg. Amberg. Sein erstes Spiel, das er auch gemacht hat, heißt Aranearum. Und das ist ein bisschen auch das vollkommene Gegenteil zu Life is Slow. Nämlich, soweit ich das gesehen habe, ist man da eine Spinne und wird von einer riesigen Kreissäge verfolgt. Ein Mann der Kontraste, ja. Ein Schweizer, ja. Sieht toll aus, muss ich sagen. Handpainted Experience steht da auf den Bildern. Ja, wunderschön. Wunderschön.
Ja, wirklich. Ein schönes Ding. Wie gesagt, auch ganz frisch erschienen. Ich bin angetan. Ich finde es toll. Ich habe da, wie gesagt, ich habe es jetzt vor der Aufnahme entdeckt, aber das war heute Morgen, hab da richtig schön Zeit mit verbracht, beim Friseur saß, ich hab's auch nochmal aufgemacht, neugierige Blicke schwiffen über meine Schulter an mir vorbei zum Bildschirm hin, ganz toll. Also wirklich spannendes Spiel, schönes Spiel, hat mir was gegeben, das ist meine Auswahl.
So. Nice, wirklich, ja, also eine große Bandbreite, also wenn da nicht jeder Pendler in ganz Deutschland oder Europa oder auf der ganzen Welt was dabei findet, dann schmeiß ich meinen Job hin heute.
Ich weiß gar nicht, werden wir auch viel gehört in Österreich, Rainer? Kriegst du da was mit? Reden die Leute in den Straßen und in Kneipen dieser Stadt vor allem, dieses Landes von unserer Arbeit? Hast du mal so ein Öhrchen dran gehabt am Volk?
Wenig, also ich verlasse ja die Wohnung nicht. Ne?
Ja, stimmt, du pendelst
ja nicht. Ja, ja. Ja, okay, cool, kommt schon immer wieder auf. Also es wird, glaube ich, schon auch rezipiert, ist schon was es gibt, aber natürlich ja die Konkurrenz, die übergroße, ja, weiß nicht, ja, ob ich die nennen darf hier, die ist natürlich noch, die hatten noch
auf
noch eine.
Auf keinen Fall, darf sie genannt werden, Rainer. Ja, ja.
Ganz genau.
Nein, um Gottes Willen. Nee, genau. Ach, stimmt. Da freue ich mich aber. Also in den Straßen dieser Welt sind wir ein Begriff, aber einer, der eher noch zu den Fremdwörtern gehört. Das ändern wir. Eines Tages ändern wir das. Schön. Also, liebe Leute da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Ab geht's. Ihr seid alle im Wahlalter zur Folgenbeschreibung. Da findet ihr den Link zur Abstimmung über den allerbesten Einkaufswagen der ganzen Welt und
dieser endlich Folge. Mal eine Wahl dieses Jahr, die gar nicht schlecht ausgehen kann eigentlich.
Oh je, das ist auch da mal eine Abwechslung, was. Oder? Da ja. Sagst du was. Ich glaube, ich werde direkt den Rotwein rausholen. Es ist ja auch schon 13.02 Uhr. Höchste Zeit.
Aber, lieber Tom, ja. Wir haben ja noch etwas, auf was wir uns geeinigt haben. Ach,
um Gottes Willen, ja. Du hast vollkommen recht. Ja. Also genau, das ist jetzt der Hauptteil gewesen, sage ich fast. Und jetzt, ne, für all jene, die im Theater geklatscht haben und noch nicht sofort zum Auto gegangen sind, solange noch alle im Theater sitzen.
So die Hidden Scene am Schluss der Credits.
Damit man gut rauskommt, genau. Ist ein Spiel, das wir beide ganz toll finden, Rainer. Ich würde es dir aber erstmal in die Hand geben, das vorzustellen, weil ich glaube, du kennst das noch besser als ich.
Das weiß ich nicht, allerdings ich hatte es tatsächlich auch schon in der Auswahl, weil ich ihm auch, wie du, geglaubt hatte, dass es ein kostenloses Spiel ist. Es heißt Slice and Dice und gibt's schon länger. Es ist, glaube ich, war im Early Access eine Zeit lang, ist auf Steam gerade frisch erschienen, mehr oder weniger als fertiges Spiel und gibt's auf Android, iOS und sonstigen Orten. Und das ist wirklich ein tolles Ding. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ja. Das ist ein Spiel, das kann man wirklich in jeder U-Bahn, in jeder Straßenbahn dieser Welt einfach spielen. Es ist ein Rogue-like. Es ist ein Deckbuilding-Roguelike in gewisser Weise, so wie Slay the Spire und 100 andere. Nur, es hat ein paar interessante Besonderheiten, nämlich es werden Würfel gewürfelt, aber nicht normale sechsseitige Würfel, wo 1 bis 6 draufstehen, sondern auf jeder Seite dieser Würfel ist eben je nach dem Charakter in der Party, den man hat, eine unterschiedliche Attacke oder Aktion drauf. Das ist wieder so ein Fall, klingt viel komplizierter, als es tatsächlich dann ist. Ich sage nur so viel, das Ding ist sowas von abwechslungsreich, hat so eine große Komplexität, die man überhaupt nicht vermuten würde am Anfang und es ist eben kostenlos auszuprobieren. Ich glaube, die ersten 20 Kämpfe kann man spielen und dann, wenn man es kauft, deshalb ist es nicht in der regulären Ausscheidung gewesen, kostet es 10 €. Das ist relativ viel, könnte man sagen, für ein Mobile Game, aber es wird da wirklich, da wird nochmal dick aufgetischt. Das ist auch eins der Spiele, die man wahrscheinlich 100 Jahre spielen kann und es wird nie langweilig. Wie viel hast du es denn gespielt? Auch du hast es nicht durchgespielt.
Nee, um Gottes Willen. Ich habe dann auch gemerkt, der Schwierigkeitsgrad, das ist so ein Spiel, das spiele ich nicht zum Pendeln, das ist mir zu, da muss ich mich zu sehr konzentrieren. Ja. Ich habe das aber auch nochmal am PC, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast gerade gar nicht gesagt, am PC auch nochmal mir geholt. Da kann man es nämlich kaufen für 8,79 € auf Steam.
Ah, sogar billiger als die Mobile-Version.
Ja, das ist abgefahren. Selten, ne? Also wer die ganz großen Geräte mit in die U-Bahn nimmt, kann auch dort seinen PC aufbauen und sich dann einloggen bei Steam und es dort spielen. Genau, da kostet es 8,79 € und jetzt kommt der allergrößte Knaller. Da gibt es eine Demo. Das ist im Grunde das Äquivalent zu was wir gerade beim Mobile beschrieben haben, dass man eine Weile erstmal so reinspielen kann. Aber nur als Hinweis, gibt's da auch.
Genau, es ist am 20. März 2024, also ganz vor kurzem eigentlich erst erschienen für PC, also aus dem Early Access raus. Es hat, das sage ich immer gern dazu, es ist äußerst positiv auf Steam rezensiert worden mit, glaube ich, so 800 wirklich überschäumenden Rezensionen. Sagt schon was. Es sieht klein aus, ist aber wirklich große Spieltiefe. Man kann es endlos wieder spielen. Wäre ein gutes Spiel gewesen für jede Okay Cool kauft ein Folge eigentlich, die sich irgendwie mit verschiedensten Themen beschäftigt. Aber es waren es eben diesmal beiden. Ja, es ist zu teuer gewesen für unsere 10 €.
Ja, ja.
Für unsere
10 €. Toller Grafikstil auch, du hast schon gesagt, pixelig, aber wirklich ein schöner Pixel-Look gucke ich gerne an. Ich habe es auch eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, immer auch einhändig spielen können.
Ja.
Also ich konnte mich immer an irgendwas festhalten. Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe es nicht beim Pendeln gespielt, aber auch hier in der Wohnung. Mittlerweile habe ich auch Gegenstände, die kann ich einhändig tragen. Das habe ich dann zur Genüge getan, komplett umdekoriert und dabei Slice and Dice gespielt. Also das ist auch nochmal ein schöner Bonus. Schönes Ding, wirklich ein schönes Spiel.
Ja, diesmal gibt's was gratis noch, wenn man aus dem Supermarkt rausgeht.
Toll. Jetzt haben wir es aber. Das war die Aftershow. Vielen Dank, dass ihr sitzen geblieben seid. Es hat sich ja wohl hoffentlich gelohnt. Wenn ihr noch sonst Worte loswerden wollt zu dieser Folge, lade ich euch erneut herzlich ein, eine Mail zu schreiben an post@orkicool.space oder ab in den offiziellen Discord damit. Dort kommt ihr hin, wenn ihr nicht eh schon dort seid, über die Webseite von Orkicool, nämlich orkicool.space. Da gibt's einen mysteriösen Button in alter Sprache, der heißt sowas wie Discord von Okay Cool. Da müsst ihr draufklicken, dann kommt ihr in den Discord von Okay Cool. So, also,
Archäologie.
Das war's. Archäologie. So, vielen Dank, Rainer. Vielen Dank euch. Wir hören uns bald wieder, wenn es erneut heißt. Einkaufswagen 3, 2, 1, go.